Stigmatisierung aufgrund des Körpergewichts. Ja, das ist ein Thema, mit dem sehr, sehr viele konfrontiert sind und zwar tagtäglich. In der heutigen Folge spreche ich mit Isabel Bersenkowitsch darüber, was diese Stigmatisierung mit unserem Gesundheitssystem zu tun hat. Und wir sprechen über die Themen, ja, gewichtsneutrale und gewichtszentrierte Gesundheitsförderung. Willkommen in deinem Podcast rund um das Thema Food Feelings. Mein Name ist Cornelia Fichtel. Ich bin klinische Psychologin, Gesundheitspsychologin und dein Host. Ich begleite dich dabei, zu verstehen, woher der innere Drang zu essen kommt, wie du ihn loswirst und so wieder mehr Freude und Leichtigkeit in dein Essverhalten einkehrt. Bei mir im Podcast ist jetzt Isabel Bersenkowitsch. Hallo Isabel, schön, dass du da bist.
Hallo Cornelia, danke für die Einladung.
Bevor wir starten in die heutige Folge, lass uns mal kurz unsere Beziehung hier erläutern, damit sich jeder auskennt. Vielleicht möchtest du mal kurz erzählen, wie es zu unserer Beziehung gekommen ist.
Ja, ich glaube, man könnte es schon so ein bisschen Social-Media-Freundschaft nennen. Ja. Ich glaube, wir haben uns einander entdeckt, früher oder später. Du machst ja das schon viel, viel länger als ich. Und ja, ich habe immer so das Credo gehabt, dass es mehr Sinn macht, zusammenzuarbeiten, also Kooperation statt Konkurrenz, aber nun unsere Themen sehr ähnlich sind, weil ich bin überzeugt davon, dass man viel voneinander profitieren kann. Und du hast halt auch Ernährungspsychologie als Fokus, aber natürlich mit weit mehr psychischer Komponente, of course, weil du Psychologin bist. Bei mir ist auch ganz viel Psychologie dabei, aber der Fokus ist definitiv auf Ernährung, weil ich eben keine Psychologin bin, so wie du. Und ja, so ergänzt sie das einfach auch ganz gut. Wir haben ja ein gemeinsames Projekt auch gerade am Laufen. Wir gründen jetzt eine GmbH, Holly nämlich, Social Health Club. Das ist,
oh yes.
Vielleicht erkläre ich es kurz, für selbstständige Fachkräfte der erste Arbeitsplatz, also ein Ort Coworking Space für Gesundheitsberufe und aus Sicht der Patientinnen, Klientinnen tatsächlich das erste Zentrum für gewichtsneutrale Gesundheitsförderung.
Ja, ist arg, oder? Wie aus einer Social-Media-Freundschaft eine Geschäftsbeziehung wird.
Ja.
Das war schon cool. Ja, ich muss sagen, ich bin da auch recht dankbar, dass wir uns da gefunden haben. Genau, wir haben ja dann auch begonnen, gemeinsam ein Seminar zu machen, ein Webinar für Fachkräfte. Und ja, irgendwann erzählst du dann plötzlich von deiner Idee. Und so wie du gerade erzählt hast, Holly, gewichtsneutral, und genau das ist das Thema, über das ich heute mit dir sprechen möchte. Vielleicht erklärst du mal, was das bedeutet, dieser Begriff.
Momentan leben wir in einem gewichtszentrierten Gesundheitssystem. Das heißt, wir sind mit dem Glaubenssatz aufgewachsen, den findet man auch in vielen Studien, dass ein höheres Körpergewicht mit einem schlechteren Gesundheitszustand verbunden ist und dass eine Gewichtsreduktion, meistens auch egal wie, zu einer Verbesserung vom Gesundheitszustand führt. Das heißt, dick ist schlecht, dünn ist gesund, wenn man es jetzt runterbricht. Und ich glaube, in deiner Praxis und auch in meiner sagt sich aber immer wieder, dass dieser Ansatz, das heißt Gesundheitsförderung durch Gewichtsreduktion, eigentlich nur in der Theorie funktioniert und in der Praxis eigentlich nicht, weil das Gewicht immer wieder zurückkommt, weil diese Menschen dann irrsinnige Themen haben mit dem Selbstwert, weil sie denken, sie sind selber schuld, es liegt an der Willenskraft, sie sind charakterschwach, also da entstehen ganz viele negative Gedanken. Auch negatives Verhalten im Sinne von Diäten oder weniger Bewegung, weil entweder alles oder nicht so, das kann dann auch nicht sehr lange durchgehalten werden. Das heißt, es gibt einfach irrsinnig viel Schwierigkeiten, wenn wir Gesundheitsförderung über Gewichtsreduktion erreichen wollen. Und was wir, also du und ich und auch ganz viele andere Aktivistinnen und Aktivisten ändern wollen, ist, dass Verhalten für sich schon ein Erfolgsmarker ist und nicht erst die Gewichtsreduktion. Das heißt, noch einmal runtergebrochen, gewichtsneutral heißt, wir setzen Verhalten oder Verhaltensänderung, Lebensqualität, Wohlbefinden an die erste Stelle und das darf alleine für sich stehen, egal ob sich das Gewicht reduziert oder nicht.
Sehr, sehr gut erklärt. Mir fallen jetzt gleich die ganzen Gegenargumente ein, die wir so hören. So etwas wie, naja, aber wenn ich jetzt meine Ernährung umstelle und so, das ist ja auch Verhalten. Was ist jetzt an diesem Ansatz so anders?
Es gibt ganz viele Menschen, die sich schon super abwechslungsreich ernähren, die tolle Strategien haben, um mit Emotionen oder Stress umzugehen, die sich bewegen, sodass es sich gut anfühlt und die sind aber trotzdem in einem größeren Körper. Die sind nicht in dieser Normvorstellung, die der BMI vorgibt, mit Normalgewicht unter Anführungszeichen, sondern die sind halt einfach unter Anführungszeichen natürlich dicker. Und diese Menschen werden von unserer Gesellschaft dazu gedrängt, etwas an ihrem Verhalten zu ändern, obwohl es da gar nichts zum Verändern gibt, weil sie alles schon super gesundheitsfördernd machen. Und das ist das Problem. Das heißt, dass wir es auch akzeptieren, dass Körper einfach unterschiedlich sind und dass es in Ordnung ist, dass Körper unterschiedlich sind und dass wir mehr aufs Verhalten schauen, als jetzt irgendwie eine Blickdiagnose zu geben, die auf das Körpergewicht bezogen ist. Also das ist der große Unterschied, dass beim Arzt oder der Ärztin jetzt nicht der BMI ausgerechnet wird und dann eine Empfehlung zum Abnehmen ausgesprochen wird, sondern dass dort vielleicht auch nachgefragt wird, wie sich diese Person verhält und dass der Schluss, gesund oder ungesund, darauf basiert und jetzt nicht aufgrund von BMI oder Körpergewicht.
Weißt du, was ich dich schon immer fragen wollte, Isabel? Soll ich es jetzt hier tun, ja, mitten im Podcast? Ich hab mir am Anfang, als ich dich kennengelernt habe, die Frage gestellt, okay, da ist jetzt eine Diätologin und wenn man dich kennt und dich sieht, dann merkt man, okay, du fällst ja eigentlich in das rein, was wir als Norm schlank bezeichnen würden. Und ich habe mir gedacht, wie kommt jemand darauf, sich für dieses Thema so einzusetzen? Weil du ja, unterstelle ich dir jetzt einfach mal, überhaupt nicht in dieser Lebenswelt drinnen bist. Also, genau, und das ist jetzt so die Frage, wie bist du auf die Idee gekommen, dich da so einzusetzen? Weil du bist ja sehr, sehr laut in dieser Welt.
Ja, das stimmt. Populismus wird mir immer wieder mal nachgesagt. Ja, gute Frage. Ich glaube, ich habe immer schon was Rebellisches in mir gehabt. Also wenn ich eine Ungerechtigkeit sehe, dann kann ich nicht ruhig sein. Und da setze ich wahrscheinlich am leichtesten die Bedürfnisse von anderen vor meine eigenen und setze mich dann ein für Menschen, die es halt einfach viel schwerer haben als ich. Also ich glaube einfach, ich kenne mein Privileg sehr gut und ich weiß, wie ich es einsetzen kann, weil Privilegien sind jetzt kein Grund, für die man sich schämen muss, sondern es ist eigentlich so etwas, das einem Macht gibt, Dinge zu verändern. Und ich war auch gleichzeitig sehr frustriert einfach mit der Ausbildung, weil einfach das nicht alles war, was ich gebraucht habe für die Therapie. Das heißt, was dieses gewichtsneutrale Konzept und Body Respect und so weiter bereitstellt, war genau das, was ich braucht habe, um meinen Patientinnen und Patienten wirklich zu helfen. Und du kennst das sicher auch, wir hören das nicht selten, dass genau das ihr Leben verändert hat und dass das eine Lebensqualität ist, die sie kriegen, die vielleicht noch nie da gewesen ist. Und ja, das ist eigentlich so der Grund auch, dass ich einfach nicht zuschauen kann, wie Dinge falsch laufen. Glaube ich, ja, bin einfach ein Mensch, der sehr gern Innovationen lebt und das Potenzial einfach in neuen Ansätzen und neuen Konzepten sehr schnell sieht. Und ja, es gibt nichts Schlimmeres für mich als Leute, die sagen, das haben wir immer schon so gemacht.
Ah ja.
Das ist, genau, das ist wirklich ein super Red Flag für mich, weil ich einfach das Gegenteil davon bin. Ich bin voll offen und ich liebe es, neue Dinge auszuprobieren, vor allem, wenn sie derart sinnvoll sind wie dieses Konzept.
Ja, Finde ich richtig schön, auch diese Motivation. Und ich finde, du hast jetzt was total Wichtiges angesprochen. Meine Erfahrung ist, wenn ich über dieses Thema rede online, ja, habe ich dann von einigen Leuten Feedback bekommen, die mir schreiben, ja, aber nur weil ich schlank bin, heißt das nicht, dass ich jetzt bevorzugt werde oder einen besseren Job bekomme. Ich muss genauso hart arbeiten und das stimmt nicht, was du da sagst. Und du hast jetzt genau das andere gesagt, nämlich statt dieser Abwehr auf der individuellen Ebene zu sagen, ja stimmt, ich habe ein Privileg und ich setze es einfach entsprechend ein. Und das, was ich damit nämlich verbunden, was mir sofort eingefallen ist, ist, dass wenn du oder ich, wenn wir über diese Themen öffentlich reden, dann bekommen wir viel weniger Hate zurück, sage ich jetzt mal, als eine Kollegin, die einen größeren Körper hat. Also ich weiß nicht, wie da deine Erfahrung ist. Also da kommen ja oft Hasskommentare zurück, so du mit deinem Körper, mit deinem Gewicht, du darfst doch über sowas gar nicht reden. Und da sind wir eigentlich mitten im Thema drin. Ne?
Voll. Und das ist so erschreckend und da tut einem das Herz immer richtig weh. Also gerade natürlich Fachpersonen, aber auch wenn es um AktivistInnen geht, also InfluencerInnen zum Beispiel, wenn sich die öffentlich äußern und Respekt einfordern, was ja überhaupt nichts mit Gesundheit auf körperlicher Ebene zu tun hat, sondern für mentale Gesundheit. Aber Respekt ist auch ein Menschenrecht und die haben einfach dieses Recht, das einzufordern. Und dann entstehen riesige Shitstorms, die, also mir fehlen die Worte für diese Dinge, was die Personen dann durchleben, weil das so abartig ist, dass, also, ja. Ich bin gerade ein bisschen emotional, aber das macht wirklich total viel mit mir. Und ich glaube auch, dass diese Shitstorms hätte es nicht gegeben, wenn jetzt schlanke Personen sich für dicke Personen eingesetzt hätten. Das ist natürlich urorg so, aber genau das, also Privilegien schützen halt einfach und deshalb braucht es sicher auch Menschen mit Privilegien, die sich einsetzen. Aber auch gleichzeitig muss man sich den Ball auch so ein bisschen gegenseitig zuspielen, damit da die zu Wort kommen, die halt diese Privilegien nicht haben. Aber ich glaube, am besten werden wir unsere Ziele erreichen mit einem Miteinander.
Ja, völlig richtig. Und jetzt sagen wir ja, jetzt sitzen wir hier und die den Podcast schon länger hören, die haben das auch schon öfters gehört von mir. Also wir sagen ja, dick sein hat nicht etwas damit zu tun, sofort, dass jemand falsch isst, sich falsch bewegt oder sich gar nicht bewegt oder schlecht, also bei schlechter Gesundheit ist. Und gleichzeitig wird dieses Bild in unserer Gesellschaft ja hergezeigt. Also wir sehen auf Fitnessplakaten, sehen wir nur schlanke Menschen, ergo, wenn man Fitness macht, ist man dünn. Bei Werbeplakaten zu gesunder Ernährung, ausgewogener Ernährung, gesund mag ich eigentlich gar nicht so das Wort, ausgewogen, sieht man schlanke Personen, die auf dem Plakat sind. Ergo, wenn man sich, abwechslungsreich, gesund oder wie auch immer ernährt, ist man schlank. Jetzt ist dieses Bild in unserer Gesellschaft und jetzt sitzen wir da und sagen, ja, aber das stimmt gar nicht. Und dann könnte unser Gegenüber sagen, ja, aber es zeigen ja ganz, ganz viele Studien, dass das so ist, dass ein höheres Körpergewicht kränker macht und so weiter. Und ich finde, gerade an diesem Punkt ist wichtig zu verstehen, warum Studien das sagen und warum es auch so viele von diesen Studien gibt. Und ich finde, es ist Zeit, so ein bisschen auf das Thema einzugehen, was dahinter liegt.
Ja, ich glaube, das Wort Paradigma ist ein ganz passendes an dieser Stelle. Das heißt, der Paradigma ist ja auch immer, ja, das sind Glaubenssätze, unter denen wir aufwachsen. Also so eine allgemein bekannte Wahrheit. Und wenn wir an Studien denken, ich meine, wir brauchen Studien und wissenschaftliches oder leitlinienbasiertes Arbeiten ist sehr wichtig. Aber es ist auch gleichzeitig wichtig, so sich immer wieder selber zu hinterfragen und vielleicht Fehler zu finden, die ja aus einem Bias, das heißt so aus einer unbewussten Fehlerquelle entstanden sind. Und bei Studien ist es so, dass die nicht immer wertfrei und neutral sind, sondern schon auch vom gängigen Paradigma gesteuert sind. Zum Beispiel das Studiendesign. Das heißt, wie ist eine Studie aufgebaut, was für eine Fragestellung, also in welche Richtung wird geforscht und auch, wie wird das Ergebnis interpretiert. Weil wenn ich jetzt an das Paradigma glaube und das Adipositas-Paradoxon unter Anführungszeichen ist ja das beste Beispiel dafür, dass ein Ergebnis nicht akzeptiert wird, sondern als Paradoxon bezeichnet wird, sagt uns ja immer wieder, dass es jetzt nicht eine Wahrheit ist, was diese Studie findet, sondern ein Modell der Wahrheit. Und da ist halt ein Unterschied. Und ja, diese Glaubenssätze sind ja auch gesellschaftlich geprägt durch Medien, zum Beispiel die Politik und so weiter. Auf den FHs wird es unterrichtet, es gibt Taskforces und so weiter. Das heißt, es gibt total viel Institutionen oder Stationen, die dieses Paradigma halt fördern. Und wenn wir das Paradigma ändern wollen, müssen wir auf allen Ebenen auch ansetzen. Aber in unserer Fortbildung, du hast eine total gute Studie auch genannt, wo es um Körpergewicht beziehungsweise Ausdauertraining und Gesundheit gegangen ist. Magst du auch vielleicht erzählen, was diese Studie herausgefunden hat? Weil das war super spannend.
Ja, stimmt. Als ich die Studie gefunden habe, habe ich mir gedacht, yay, das ist schön. Du hast jetzt gerade erwähnt, dass die Studien ja beeinflusst sind durch unsere Annahmen. Und jetzt muss man sich vorstellen, wenn meine Annahme ist, dass dicke Personen ungesund sind und dünne Menschen gesund sind, dann werde ich ja eben genau so ein Studiendesign machen. Ich werde mir dicke Menschen hernehmen und die mit schlanken Menschen vergleichen und dann schauen, okay, wie bewegen sich die anders und so weiter. Aber ich würde nie auf die Idee kommen, dass ich hergehe und sage, ich nehme mir zum Beispiel nur Studienteilnehmer, die zum Beispiel alle schlank sind oder die alle dick sind und dann versuche, welche unterschiedlichen Verhaltensweisen zeigen die. Weil wenn ich das tun würde, dann würde ich vielleicht erkennen, okay, es hat jetzt nichts mit dem Dicksein zu tun, sondern mit Verhaltensweisen. Weil dann gibt's eben dicke oder dünne Menschen, die sich gar nicht bewegen und die werden dann wenig Kondition haben, wenig Ausdauer. Ja, und es wird welche geben, die es tun und bei denen schaut dann alles anders aus. Der Bewegungsapparat, die Blutwerte, es wird sich dann alles verändern. Und genau das zeigt auch die Studie, die du jetzt gerade angesprochen hast. Und die Forscher sind jetzt hergegangen und haben Menschen genommen mit unterschiedlichem Gewicht, das heißt Menschen in größeren Körpern, Menschen in schlankeren Körpern, und haben aber nicht die zwei verglichen, sondern haben dann zusätzlich erhoben, wie ist denn zum Beispiel die Ausdauerfähigkeit, also die Herz-Kreislauf-Fitness, so ist es genannt worden in dieser Studie, also kardiorespiratorische Fitness, wenn man diesen komplizierten Begriff möchte. Ja, und dann haben sie sich angeschaut, wie ist denn die Gesundheit quasi gemessen an dieser Ausdauerfähigkeit in diesen Gruppen bei unterschiedlichem Gewicht. Und da hat man gesehen quasi, dass die Gesundheit nicht vom Körpergewicht abhängt, sondern eben von der Ausdauerfitness. Das heißt, Personen, die schlank waren und kein Ausdauertraining, jetzt in Form von Spazierengehen, Laufen, Walking oder egal was gemacht haben, hatten genau dieselbe Sterblichkeitsrate wie dicke Personen, die sich, sage ich jetzt einmal, nicht bewegen. Mhm. Und dicke Personen, die sich bewegen, haben genau die gleichen Werte gehabt wie dünne Menschen, die sich bewegen. Da gab es keine Unterschiede. Und das zeigt uns, Moment, eigentlich geht es nicht ums Körpergewicht, sondern es geht um ganz andere Faktoren, so wie du jetzt gerade gesagt hast, Verhaltensfaktoren. Mhm. Das heißt, einer Person, die vielleicht dick ist, zu unterstellen, sie ist bei schlechter Gesundheit, ist ein fataler Fehler, weil wir nichts über die Person wissen, weil wir nicht wissen, bewegt sie sich, wie ist sie, was hat sie für einen Lifestyle, wie geht es ihr mental. Ja, und genau da sind wir bei der Stigmatisierung, ne, die du auch schon angesprochen hast.
Ja, es war so mindblowing. Also ich habe diese Studie das erste Mal bei dir gesehen und das ist ja jetzt nicht so, was die 10 Menschen werden befragt, sondern das war ja eine richtig gute Studienqualität da. Und ich glaube, ist nicht da in derselben Studie gestanden, also große Population, ich glaube, sie haben auch 31 randomisiert Kontrollstudien zusammengefasst.
Ja. Voll.
Und keine einzige hat davon belegen können, dass eine Gewichtsreduktion zu einer Verbesserung vom Gesundheitszustand führt. Und das ist halt richtig. Auch crazy, oder?
Das ist arg.
Ja, es ist einfach verrückt, weil das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was ja im Gesundheitssystem immer wieder publiziert wird. Und ja, es wird Zeit, dass wir das halt anerkennen und annehmen und eben in eine andere Richtung forschen.
Ja, vor allem, dass das wirklich Orge an der Sache ist, dass wir eine Person hernehmen, die uns sehen, dann bewerten wir sie, okay, du bist dick, du bewegst dich wahrscheinlich nicht, du ernährst dich nicht gut. Und dann sage ich zu der, du bist falsch. Und dabei macht die aber Bewegung und hat vielleicht Freude dran. Und in dem Moment, wo ich der Person sage, hey, du bewegst dich nicht, jetzt mach mehr, weil wenn sich an deinem Gewicht nichts ändert, dann machst du das irgendwie falsch oder zu wenig oder zu wenig intensiv. Mhm. Und auf einmal wird aus dieser Bewegung oder aus diesem Sport, den ich ja gerne gemacht habe, plötzlich ein Muss. Ich muss dreimal die Woche, keine Ahnung, genau in diesem Bereich trainieren und es muss sich was am Gewicht tun. Und wenn sich's nicht verändert, dann tue ich was falsch. Und auf einmal ist Sport nicht mehr lustig, sondern ein Krampf. Und wenn sich nichts tut am Gewicht und ich immer das Feedback bekomme, okay, ich versage, dann werde ich auch keine Bewegung mehr machen irgendwann, weil es einfach zar ist. Und dann, und das siehst du wahrscheinlich ja auch bei deinen Klienten, wenn dann diese Abnehmphase ist, dann mache ich Bewegung und Sport. Und wenn ich mir denke, weißt du was, ich pfeife drauf, weil es tut sich ja eh nichts, ja, dann höre ich auch auf im Sport, weil Sport ist ja nur noch ein Tool, um abzunehmen.
Ja, und, voll, für was? Wenn es sich nicht gut anfühlt und nicht funktioniert, warum soll man das weiterhin durchführen, dieses Verhalten? Ja. Völlig logisch. Ja, ich glaube, es braucht einfach wirklich, und das ist auch so, glaube ich, der Kern unserer Arbeit, mehr Hedonismus in der Gesundheitsförderung.
Ja.
Das heißt
ja.
einfach wirklich, dass es immer auf Spaß aufgebaut ist, auf Freude, auf Wohlbefinden, weil Menschen sind einfach grundsätzlich hedonistisch veranlagt. Mhm. Das unterstelle ich Ihnen jetzt alle.
Ja.
Und wir sehen das ja in der Verlaufsbetreuung so, dass man sich was gut anfühlt und sich richtig anfühlt, dass es dann einfach viel leichter ist, das Verhalten aufrechtzuerhalten.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und genau da sind wir ja dabei, genau an diesem Punkt sind ja nicht nur wir, sondern ganz viele andere Forscher und Fachkräfte, die dann sagen, genau dieses System funktioniert nicht. Also dieses System zu sagen, wenn Sport quasi jetzt nicht dein Gewicht reduziert, dann bringt sich's nichts, dann, so wie du sagst, der Hedonismus ist weg. Und das ist ein gewichtszentriertes System. Na, also um diesen Begriff jetzt nochmal reinzubringen. Das heißt, die Zentrierung geht aufs Körpergewicht und wir sagen, wenn sich am Gewicht nichts tut, durch deine, keine Ahnung, dein Bewegungsverhalten, dein Essverhalten, dann ist es falsch, weil es muss sich was tun und wenn sich nichts tut, hast du versagt. Genau, und da sagen wir jetzt, Moment einmal, Bewegung aus Hedonismus, aus Freude, weil Spaß macht, das ist voll wichtig, weil Bewegung einfach ein wesentlicher Part im Leben ist und für unser Körpersystem extrem wichtig ist. Mhm. Und wie können wir ein System schaffen, wo wir diesen Hedonismus wegnehmen?
Genau.
Also,
ja,
genau.
Und gerade bei Bewegung finde ich das auch so interessant, dass es wirklich nur ganz, ganz einen geringen Einfluss hat auf das Körpergewicht. Ich glaube, jeder, der mit Bewegung einmal abnehmen wollte, hat das schon am eigenen Leib erfahren. Aber wenn man sich die Kalorienverbrennung beim Sport anschaut, sieht man, wie lächerlich gering das eigentlich ist im Vergleich zu, was uns Lebensmittel aus der Industrie liefern. Das heißt, wir sehen auch da, es hat nur einen sehr, sehr geringen Einfluss auf das Körpergewicht, aber auch laut einigen Studien einen riesengroßen Einfluss auf den Gesundheitszustand. Mhm. Und auch das ist was, das für die gewichtsneutrale Therapie oder Gesundheitsförderung spricht.
Und dann sagen ja viele, das bringt sich nichts. Oder? Mhm. Ich meine, wo man sich denkt, hey, das, so wie du gerade gesagt hast, das hat so massive Auswirkungen auf, ich weiß nicht, auf den Schlaf, auf das Wohlbefinden, mhm. wie geht's mir heute, wie gehe ich mit Stress auch um? Mhm. Und du hast jetzt auch Ernährung angesprochen, Isabel, das ist ja auch so der Bereich, aus dem du kommst. Und da ist es ja ähnlich, oder? Dass irgendwann die Freude, der Genuss jetzt auch in diesem Fall komplett verloren geht, wenn ich immer so den Fokus auf Essen zur Gewichtsreduktion lege.
Ja, total. Und es gibt ja so, ich glaube, man nennt das Reaktanz, oder? Psychologischer Begriff, dass man die eigene Autonomie schützen möchte, wenn man immer wieder Regeln und Verbote hat. Und für die Leute ist es total nachvollziehbar, wenn man das jetzt vergleicht mit einem anderen Bereich in dem Leben. Das, was so einschränkend und so bestimmend ist wie manche Ernährungsregeln. Das heißt, was essen, wann essen, wie viel essen, wie essen. Das ist ja also eine totale Beschränkung der Autonomie. Und ganz oft sind aber Ernährungsberatungen auf diesem Prinzip aufgebaut. Das heißt, es werden immer wieder Dinge entfernt. Und ich sage, es wäre doch viel besser, Dinge hinzuzufügen, weil es einfach dann weniger, ja, dieses Mangelgefühl gibt. Und ich glaube, der Körper ist auch etwas, das man in diesem Kontext immer wieder gut mit einbeziehen kann. Sowas wie Hunger oder Sättigung in einem späteren Stadium, wenn man dann Frieden geschlossen hat. Ah, wie fühlen sich Lebensmittel in meinem Körper an? Das heißt, was machen diese Nährstoffe mit meinem Körper? Weil dann auch daraus eine bessere Entscheidung getroffen werden kann.
Ja, voll. Und was du jetzt ansprichst, das bringt mich gerade zu dem Gedanken, auch wenn ich jetzt wenn ich mich so beschäftige im Detail, was esse ich, wann esse ich, auch da geht ja eben der Genuss so massiv in den Hintergrund. Und das Orge ist, dass Menschen ja völlig das Verhalten ignorieren, sage ich mal. Weil es geht dann nur mehr darum, habe ich die perfekte Balance an Nährstoffen? Habe ich die perfekte Menge an Energie da drinnen? Ist es ja nicht zu viel, ja nicht zu wenig? Mhm. Und was das aber mit Menschen macht, nämlich, dass ich meinen Hunger, so wie du gerade gesagt hast, nicht mehr spüre, dass ich meine Sättigung nicht mehr spüre, weil ich mich nach Uhrzeiten richte, weil ich Heißhunger habe, weil ich darf ab mittags nichts mehr essen, weil ich, keine Ahnung, meine Grenze schon erreicht habe, das schlechte Gewissen, diese Selbstzweifel. Und das wird völlig ignoriert. Hauptsache, die Kalorien werden quasi eingehalten, um das K-Wort jetzt reinzubringen. Und das ist ja irre. Das K-Wort. Ja. Das ist ja irre, oder? Also wie kann ein System, das eigentlich die Gesundheit fördern soll, so vernachlässigen, welchen Rattenschwanz das eigentlich nach sich zieht?
Ja, es ist total irre. Interessant ist auch, dass jetzt, wenn man sich die Leitlinien hernimmt oder die Empfehlungen, was ist gesunde Ernährung, dass Genuss mit keinem Wort erwähnt wird. Und du hast vorher schon gesagt, das ist eigentlich auch einer der wesentlichen Teile beim Essen, also nicht nur Asoziales und so weiter, aber genießen oder genießen zu können, ist ja oft auch das Zentrum vom achtsamen oder vom intuitiven Essen. Hm. Und gerade wenn wir über Lebensmittel sprechen, die kein gutes Image haben, so wie Schokolade, das heißt, die sehr energiereich sind, brauchen wir ja auch den Genuss, damit das selbstregulierend sein kann. Hm. Weil wenn ich das möglichst schnell hinter mich bringen möchte, weil ich es zuerst mir lang verbiete und dann es aber trotzdem nicht schaffe, dann schäme ich mich eigentlich während des Essens schon und die Dopaminausschüttung, die das Essen selbstregulierend macht, ist dann auch viel geringer. Das heißt, sich das zu erlauben und den Genuss wieder ins Zentrum stellen, ist einfach ein wesentlicher Teil eigentlich von einem gesundheitsfördernden Essen. Und auch das muss mehr von den Fachgesellschaften anerkannt und ausgebaut werden.
Ja, ich habe den Eindruck, das ist schon der Fall. Also ich finde, Sie sagen das schon so, man soll sich nichts verbieten. Und im nächsten Satz kommt dann, so ein, zwei Stück Schokolade in der Woche sind ja okay.
Ja.
So, das heißt, ich habe die Erlaubnis und hinterher kommt gleich wieder die Zügelung. So einmal in der Woche darf ich ja quasi oder zwei, drei Stück darf ich ja. Das heißt, diese, das ist auch irgendwas, das ist jetzt vielleicht hart gesagt, aber das ist ja so ein bisschen Greenwashing einfach. Also ich sage, du darfst eh, aber im nächsten Satz beschränke ich dich wieder. Also was hat das für einen Sinn? Das ist doppelmoralisch irgendwie.
Ja, und für manche ist dieses in Maßen genauso wie ein Verbot. Also nicht für alle sicher. Manche können das vielleicht besser mit sowas umgehen, aber ganz viele, wahrscheinlich viele auch, die in unsere Praxis kommen, haben mit so viel Verboten schon zu kämpfen gehabt, dass dieses in Maßen sich genau gleich auswirkt.
Mhm, voll. Und was du vorher auch angesprochen hast, ich sage immer, es gibt nicht nur den physiologischen Nährwert, sondern ja auch den psychologischen, psychischen Nährwert an Lebensmitteln und beides brauchen wir einfach. Und wenn ich nur mechanisch esse und die, keine Ahnung, Mikros und Makros da berechne, ich meine, wo bleibt dann der Rest? Also das ist...
Voll. Also Essen auch manchmal für die Seele, nicht nur für den Körper.
Ja. Und idealerweise zusammen bei den Mahlzeiten, oder? Idealerweise spielt das zusammen. Ja, Isabel, mir fällt gerade wieder so ein Argument ein, das wir auch öfters hören wahrscheinlich. So, jetzt reden wir über das Gewicht und über die Ernährung. Dann kommt das rein, ja, wenn man sich nicht so strikt an die Ernährung hält oder diese Vorgaben einhält, dass man dann quasi alles Mögliche isst, nicht ausgewogen ist. Wie ist denn da deine Erfahrung?
Es geht ja darum, Frieden mit dem Essen zu schließen und bestimmte Dynamiken aufzulösen, wo man sich Dinge verbietet und sie aber dann trotzdem immer wieder isst, und zwar in großen Mengen und in einer großen Intensität. Ich sage immer wieder, wenn wir jetzt über das Konzept intuitives Essen sprechen, das ist 1 von 10. Und intuitives Essen ist nicht, sich einfach ungeachtet alles zu erlauben, sondern das ist ein Wechselspiel und ein eigentlich auch ein therapeutisches Konzept. Und ich war letztens ein bisschen erschreckt auch darüber, weil in einer Q&A-Session auf Instagram jemand geschrieben hat, ich habe mir, also ich tue jetzt intuitiv essen, ich erlaube mir einfach jederzeit alles, und hat diese Person hat wirklich eine beträchtliche Summe dadurch zugenommen. Also ich möchte jetzt keine Zahlen nennen, aber es war wirklich sehr viel. Und ich denke mal, das ist manchmal einfach auch sehr schwierig, wenn Personen das in eigenem, also ohne Betreuung umsetzen, weil sie dann vielleicht schon die Erleichterung erleben, einmal die Regeln aufzulösen. Aber alles unachtsam zu essen, ist halt nicht intuitives Essen, sondern es sind 10 Prinzipien, die halt oft auch einfach eine Begleitung und eine Betreuung brauchen. Das heißt, ja, es macht an einer bestimmten Stelle einfach Sinn, Frieden mit den Lebensmitteln zu schließen, wo man sich diese Dinge erlaubt, und einfach auch, um dann zu erkennen, schmeckt man das überhaupt? Und ganz oft, ja, ist der Essensdrang aufgrund dieser Dynamiken dann auch geringer. Manche mögen die Lebensmittel dann auch gar nicht mehr, die sie so gecraved haben. Aber ganz oft braucht es auch psychologische Betreuung oder Therapie, um das Thema Emotionen vom Essen zu entkoppeln oder zumindest ein bisschen zu besänftigen. Und ich glaube, wenn das nicht passiert, funktioniert das intuitive Essen auch an einer bestimmten Stelle nimmer so gut. Also ist ja auch ein Prinzip von diesem Konzept.
Ja, und das ist jetzt, finde ich, eine ganz, ganz tolle Überleitung, die du geschaffen hast. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir ernähren uns nicht, um abzunehmen, oder wir machen jetzt nicht Bewegung, um abzunehmen, für was stehen wir dann? Also was sind da so die Werte und die Säulen, auf die es dann jetzt ankommt?
Ja, ich glaube, die wichtigste Säule ist Antidiskriminierung tatsächlich bei diesem Konzept. Also die Anerkennung, dass Menschen oder dicke Menschen in unserer Gesellschaft anders behandelt werden. Und wir ermöglichen auch eine Gesundheitsförderung auf Augenhöhe, und wir nehmen oder wir sehen den Menschen und nicht das Gewicht. Das ist das Erste. Das Zweite ist sicher auch Respekt für den eigenen Körper und sich selbst zu entwickeln. Das heißt, es sich selbst auch wert sein, Gesundheitsförderung in das Leben zu integrieren. Und die anderen Säulen sind dann natürlich irgendwie beim Essen Dynamiken auflösen, die ja sich nicht gut anfühlen, Diätmentalität auflösen, zum Beispiel Hunger und Sättigung, so wie du das vorher schon beschrieben hast. Und an einem bestimmten Punkt, wenn man soweit ist, auch ein nährstoffreiches Essen, weil das länger satt macht, weil das zufriedener macht, ist natürlich ein genauso wichtiger Punkt. Und bei der Bewegung auch, so wie wir das vorher besprochen haben, einmal diesen inneren Schweinehund, der ja eigentlich nicht existiert, benennen. Ja,
danke.
Das heißt,
ich wollte gerade sagen, ich hasse diesen Begriff.
Ich auch. Und es ist, glaube ich, voll wichtig, dass man über die Dinge spricht, die Widerstand auslösen. Und wenn ich mich nicht sicher fühlen kann in der Einrichtung oder wenn ich einfach noch nie Spaß gehabt habe bei der Bewegung, weil ich immer mangelernährt war währenddessen, ist das eben kein Schweinehund, sondern das sind sehr nachvollziehbare Gründe. Das heißt, die aufarbeiten, die benennen und dann auch das finden, was zu einem passt bei der Bewegung. Das heißt, es ist sehr, sehr ganzheitlich, deshalb holistisch oder holly, dieser Begriff ist auch davon abgeleitet, dass wir den Menschen einfach von allen Seiten betrachten und Gesundheitsförderung eben auch wieder ja zugänglicher machen, und zwar für alle Menschen.
Mhm. Ja, und du sagst ja immer, den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Und das finde ich auch immer ganz schön, weil ja, nona net, der Mensch steht, sagt man, immer im Mittelpunkt, auch im zentrierten Ansatz. Aber das stimmt eigentlich nicht, weil aus meiner Sicht nicht der Mensch im Mittelpunkt steht, sondern das Körpergewicht dieser Person. Aber es ist wirklich ein komplett anderes Wertesystem. Es steht ein ganz anderes Gesundheitsparadigma dahinter, dass die Person sieht und wertfrei ist, diskriminierungsfrei ist.
Ja, genau. Wir bringen einfach die Moral raus und reden über Physiologie. Und ich glaube, das ist ein großer Unterschied.
Ja. Und das ist das, was nicht nur wir sagen, und das ist mir an diesem Punkt nochmal wichtig zu erwähnen. Es gibt eine ganze Forschungsrichtung, die dahinter steht, die sich damit beschäftigt. Es gibt immer mehr Ärztezeitschriften, wo das auch Thema wird. Und es gab ja letztes Jahr diesen starken Forschungsaufruf, mehr gewichtsneutral zu forschen und nicht so den Fokus auf das Körpergewicht zu legen. Und trotzdem, Isabel, wir sind auf dem Weg, aber wir sind noch nicht so weit, dass das State of the Art ist, dass wir Diversität leben und sehen und Menschen respektieren. Und genau deshalb haben wir Holly.
Yeah.
Smooth der Überleitung.
Voll gut gemacht. Okay. Ja. Ja, ich freue mich irrsinnig auf dieses Projekt. Also erstens mal ist das Team super cool. Du als Psychologin, Ellie McPie als Fitnesstrainerin, ich als Diätologin. Wir haben eigentlich schon sehr viele Säulen der Gesundheitsförderung abgedeckt. Das heißt, fachlich sind wir super aufgestellt. Und das andere ist halt wirklich auch dieser gesellschaftliche Mehrwert, den wir bringen. Das sage ich jetzt einfach einmal ganz, also überzeugt.
Ja, auf jeden
Und,
Fall.
Und genau, wir werden, also wir verstehen uns auch als Social Entrepreneur. Das heißt, wir sind einfach hauptsächlich ein Unternehmen, das einen großen sozialen Impact haben wird. Und wir hoffen auf ganz viele Unterstützerinnen und Unterstützer. Das heißt, das Projekt kann nur mit Crowdfunding umgesetzt werden. Das heißt, wenn dir die Folge gefallen hat und wenn du uns unterstützen möchtest, gibt's auf der Website holly-gesundheit auch einen Link, wo wir Geld sammeln, damit dieses erste gewichtsneutrale Gesundheitszentrum umgesetzt werden kann.
Und vor allem, es ist irrsinnig, es ist nicht nur ein Gesundheitszentrum, sondern ich glaube, es ist wirklich etwas ganz wichtig, so wie du sagst, gesellschaftlich, weil dieser gewichtsneutrale Ansatz, die gewichtsneutrale Gesundheitsförderung, von der wir gesprochen haben, die gibt's ja schon. Das heißt, Menschen wie du, Menschen wie ich und ganz viele andere da draußen, die gibt's dezentral verstreut, und jetzt könnte man ja auch sagen, ja, das reicht ja, das ist super, aber es reicht eben nicht. Und ich bringe kurz den Begriff Institutionalisierung herein, weil wir haben, ja, das ist jetzt wichtig, weil das einen großen Unterschied macht, ob etwas auch physisch irgendwo existiert oder nicht. Weil wenn ich lauter Gesundheitszentren oder Praxen oder was auch immer habe, die den klassischen Ansatz verfolgen, also gewichtszentriert sind und dieser gewichtsneutrale Ansatz nicht irgendwo sichtbar ist in Form von einem Zentrum, in Form von einer Gesellschaft, einem Unternehmen, dann kann der auch nicht sichtbar sein. Und allein in den Social Media Netzwerken und in den wissenschaftlichen Datenbanken sichtbar sein reicht halt einfach nicht, um etwas zu bewegen, um ein Gesundheitsparadigma auch zu verändern. Da braucht's auch ja. Angebote, da braucht's Sichtbarkeit und da braucht's ja das Wissen, dass es auch einen anderen Weg gibt überhaupt. Und deshalb ist es so wichtig.
Ja, voll. Ich stimme da hundertprozentig zu. Wir waren ja in dem Startup-Camp, wo wir in viele unterschiedliche Richtungen hin überlegt haben, wie wir die Idee umsetzen. Und wir sind eigentlich immer wieder zurückgekommen zu, wir wollen dieses Zentrum, wir wollen ein physisches Zentrum, wir wollen diese Außenwirkung auch, wir wollen einfach wahrgenommen werden als neuer Weg, der vielleicht die Ziele Gesundheitsförderung, die uns ja alle verbinden, also sowohl gewichtsneutral als gewichtszentriert, dass uns diesen Ziel eben näher bringen kann als neuer Weg.
Voll. Weißt du, was mir gerade eingefallen ist? Wir haben ja, und das hängt ja auch damit zusammen, ich habe jetzt in dieser Folge ganz viel gesprochen, auch in der Einleitung über gewichtszentriert, gewichtsneutral. Und ich bin ja immer jemand, der auch dort oder da sagt, naja, wir müssen das jetzt nicht so explizit, es geht darum, dass wir das vertreten. Und du warst immer die gesagt hat, nein, wir müssen das Wort gewichtsneutral verwenden, auch im Zusammenhang mit Holly, wir müssen das hinausbringen, dieser Begriff muss geprägt werden. Warum ist das für dich auch so wichtig? Passt vielleicht auch zu dem Gebäude.
Ja, ich glaube, wenn wir Wörter haben für Dinge, wird es noch einmal viel realer. Und ich möchte, also ich habe so diese Vision, einfach diese Bewegung, die ja auch Body Neutrality oder Body Positivity einschließt. Wir sind der medizinische Teil davon und ich habe die Vision, mit Holly, mit euch, diese Bewegung anzuführen. Und es ist ein neuer Zugang, ein neues Konzept, das einfach einen Namen braucht. Diesen Namen kennen jetzt viele noch nicht, aber ich glaube, es ist unsere Aufgabe auch, neue Wörter zu benutzen, die das ganz gut beschreiben oder zusammenfassen, was wir tun. Und es wird immer wieder Erklärung brauchen, das ist anstrengend und mühsam, aber irgendwann ist es angekommen in der Gesellschaft. Deshalb ist es mir immer so wichtig, gewichtsneutral zu verwenden. Ja.
Ich stell mir das so vor, dass, weil jetzt, wenn man sich Verzeichnisse anschaut von Gesundheitspersonal oder medizinischem Personal, dann stehen ja die Schwerpunkte, ne? Keine Ahnung, Herzgesundheit, Orthopädie oder was auch immer. Und alle sind aktuell in unserem System unter einem Wertesystem. Und das Wertesystem ist Gewicht als Gesundheitsmarker. Und wenn du zu dick bist und Knieschmerzen hast, musst du halt abnehmen. So. Und das wollen wir ja ändern. Das heißt, wir führen etwas ein neues Wertesystem und das muss ja auch sichtbar sein. Und dann stelle ich mir irgendwie vor, dass dann auch bei den Beschreibungen gewichtsneutral steht und alle, die das nicht haben, denken sich dann, oh mein Gott, ich habe ein anderes Wertesystem und diese Menschen, die dieses zentrierte System haben, über die nächsten Jahre, ich hoffe nicht Jahrhunderte, sondern Jahre, verschwindet dann das und dann haben wir so diesen Shift geschaffen zu einem gewichtsneutralen System. Und das ist so auch die große Vision, glaube ich. Also zuerst müssen wir uns mal abheben und sagen, Moment einmal, wir machen jetzt was anderes.
Genau.
Bis es zum neuen State of the Art wird. Und das ist wirklich, glaube ich, unser aller Traum mit dem, was wir machen und mit dem System, mit dem Wertesystem, für das wir stehen, sage ich mal.
Und ich sage da was, Cornelia, es wird kommen. Ich sehe es vor meinem inneren Auge. Es gibt keinen anderen Weg, sorry, aber der Sinn macht, oder? Mhm. Wir kennen die Studienergebnisse, wie sich Abnehmempfehlungen auswirken, wie das die Gesundheit belastet. Wir sehen jetzt immer mehr, wie gewichtsneutrale Studien eigentlich belegen, dass es mehr um das Verhalten geht. Ein Paradigmenwechsel wird lang dauern und es werden viele aufschreien und dagegen wettern, aber für mich gibt's wenig, das so klar und logisch ist, wie das in 50 Jahren vielleicht erst, aber trotzdem das State of the Art sein wird, dass wir das Gewicht nimmer so wie jetzt als Gesundheitsmarker mit einbeziehen.
Ja. Ich glaube auch fest dran und ich hoffe drauf, dass es bald ist, weil ich denke mir, ich glaube, eine der ältesten Klientinnen, die ich habe oder hatte, ja, ist so Mitte 70. Und die hat mir erzählt, dass seit sie 14 Jahre alt ist, doktert sie in ihrem Gewicht herum und macht eine Diät nach der anderen. Und sie beginnt jetzt, das zu ändern und eine neue Perspektive auf sich selber zu werfen. Und ich denke mir, für all die Frauen, ja, die jetzt 20, 30 sind oder gar nicht geboren sind noch und natürlich auch Männer, wünsche ich mir einen anderen Fokus im Leben. Und ich wünsche mir wirklich diesen einen Tag, wo Frauen heranwachsen oder diese eine Zeit, wo Frauen heranwachsen und sich um andere Dinge kümmern können als um Schönheitsarbeit und dass das Alltag wird. Und ich wünsche mir für alle, die jetzt in diesem System drinnen sind, dass sie so früh wie möglich aussteigen und sagen, nein, ich will nicht, dass Körperarbeit oder Schönheitsarbeit mein Leitmotiv oder meine Leitaufgabe in meinem Leben wird. Und dafür, ja, dafür stehen wir. Aber weißt du, was wir noch nicht gesagt haben, Isabel? Wir haben jetzt irgendwie auf einer Metaebene drüber gesprochen, wie, welchen Ansatz wir vertreten und wie wir mit unserer Arbeit das System verändern wollen und vor allem auch mit Holly. Aber ich glaube, wir sollten noch ergänzen, wie jede Frau und jeder Mann, der den Podcast jetzt hört, etwas dazu beitragen kann zu diesem Wechsel. Hast du Ideen? Inputs?
Vielleicht ist es mal ein guter erster Schritt, zu hinterfragen, was man denn denkt über sich selbst, über dicke Menschen, über dünne Menschen. Das heißt, einfach einmal schauen, was gibt's da für Gedanken und diese Gedanken vielleicht auch überprüfen. Das heißt, sind die Realität? Mhm. Und Gott, wir sind alle auch sehr fettfeindlich erzogen. Mhm. Ist nicht selten, dass es einfach auch Witze gibt in diese Richtung oder, also im schlimmsten Fall natürlich verbale Gewalt oder körperliche Gewalt. Das ist natürlich auch zu hinterfragen. Aber ja, ich glaube, es ist gut, einmal bei sich selber anzufangen und die eigenen Werte zu hinterfragen. Was denkst du?
Voll, voll. Ja, das, und ich denke auch, dass es wichtig ist, so wie du auch vorher gesagt hast, drüber zu reden. Also mit der Mutter, mit der Tante, mit der Schwester, mit der Freundin, mit der Nachbarin, diese Gedanken zu teilen, also zum Beispiel die Inhalte dieser Podcast-Folge, das, was man sich da mitgenommen hat, mit anderen zu besprechen, das zu reflektieren, in eigenen Worten auszudrücken. Vielleicht, wenn da Fragen auftauchen oder so ein Ja, aber, das nochmal zu nachzufragen. Und dann im weiteren Sinn auch, ich würde sagen, ja, auch Grenzen zu setzen. Also wenn ich merke, dass andere Kommentare machen, ja, zum Körper, zum Gewicht auch zu sagen, stopp, also das ist jetzt nicht wichtig oder darüber zu reden, was es mit einem macht, sowas zu hören, die eigenen Kinder abzugrenzen von sowas. Es sind ja oft Großeltern oder so, die dann Kommentare schieben oder vielleicht Bekannte, die dann sagen, ja, aber das ist zu dieses, zu jenes oder auch so Sachen wie Mobbelchen oder so. Das sind wir noch nicht dabei, dass das irgendwie niedlich ist, sondern das ist gerade für junge Mädels etwas sehr Schlimmes. Vielleicht auch Abnehmvorhaben der Kinder zu hinterfragen oder eigene zu hinterfragen und das wirklich in Frage zu stellen, warum das jemand möchte. Ja, solche Dinge fallen mir da ein dazu. Ja, und ja. Die Sprache, das ist ja auch eins deiner Lieblingsthemen, kommt mir manchmal vor, die Sprache anzupassen.
Ja, Sprache ist sehr mächtig. Sprache zeigt da immer Kultur. Also der Sprache auf jeden Fall. Nicht mehr Übergewicht sorgen, sondern vielleicht mehr Gewicht. Übergewicht ist sehr diskriminierend, mit dem BMI verbunden, der an Männern definiert worden ist, an weißen Männern nämlich. Aber das ist ein ganz anderes Kapitel.
Ja, aber auch dahin kann man seine Sprache sensibilisieren und das sind schon mal richtig wertvolle Dinge, wenn man die für sich umsetzt.
No.
Ja, Isabel, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und ja, ich verabschiede mich nicht von dir, weil ich freue mich einfach darauf, was wir gemeinsam noch ja alles so machen, erreichen und ich bin wirklich dankbar, dich, aber auch die Elli natürlich an meiner Seite zu haben in diesem Projekt, weil ich glaube, wir sind da richtig ein richtig cooles Team, das da nach vorne zieht.
Auf jeden Fall kann ich nur zurückgeben. Ich freue mich einfach, dass das Team so ist, wie es ist. Und ich freue mich auf alles, das noch kommt mit unseren ja ganz, ganz eigenen Stärken, die wir alle in das Projekt bringen.
Danke, Isabel.
Gerne.
Oh, sage ich danke. Vielleicht möchtest du noch kurz sagen, wo man dich findet und wie man dich findet. Das hast du nämlich auch noch nicht gemacht.
Ah. Ja, man findet mich unter Ernährungsrevolution auf Instagram oder auch auf meiner Website. Ich habe Gruppensettings und Einzelsettings und im Sommer gibt es ein Retreat.
Yay. Sehr, sehr cool, dass auch das Angebot auf diesem Markt einfach immer größer wird. Genau, schaut euch das an und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ich hoffe, du konntest dir heute wieder einige Inputs mitnehmen, mit denen du an deinen Food Feelings arbeiten kannst. Gib mir Feedback auf Apple Podcasts oder Spotify und verrate mir, was dir besonders geholfen hat. Außerdem kannst du dich mit mir auf Instagram vernetzen unter cornelia_fichtel. Alle Links findest du in den Shownotes.